Bist du aufgeregt? Hoffe ich doch wohl.
Ja, schon ein bisschen.
Ich meine, es ist immerhin der journalistische Podcast mit den schwierigsten Fragen.
Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwen-Fans, willkommen zu Folge 37 von Ein Team, ein Podcast. Heute mit einer unserer Youngster. Servus an den Main-Kinzig-Sportler des Jahres 2019, Philipp Ahansu.
Servus, hi.
Hi, jetzt sind wir auch gleich bei der ersten Frage, die ich direkt am Anfang stellen muss. Um deinen Nachnamen ranken sich ja die größten Aussprachewunder. Jetzt klär uns doch mal auf.
Ja, ich bin es eigentlich mittlerweile echt schon gewohnt. Von Halle zu Halle gibt es immer eine andere Aussprache. Aber die richtige Aussprache wäre dann doch Ahansu.
Ahansu, okay. Ja, ich mach das dann auch so. Dann
bringen ja, wir doch, das. Du machst schon gut.
Ja, ich habe ja nur Ahansu. Nee, bisher, ich hatte mal, ich weiß nicht, wen ich gefragt habe. Und dann hieß es immer, nee, es ist einfach nur Ahansu. Und dann hört man es aber beim Fernsehen ja auch nochmal anders. Und naja, also ich gebe auf jeden Fall weiterhin mein Bestes. Und wir müssen das dann nur, wenn Fans wieder in der Arena sind, denen das dann auch beibringen. Aber das kriegen die auch hin.
Ja, mit Sicherheit.
Bevor wir dann so richtig loslegen, wie immer der Hinweis, abonniert uns, lasst uns Feedback da, erzählt Familie, Freunden und natürlich auch allen Junglöwen-Fans von dieser Folge. Und jetzt geht's auch schon los mit der ersten Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Ja, hier geht's immer um das aktuelle sportliche Geschehen. Ist dir diese Woche eigentlich arg langweilig?
Vergleichsweise ja, aber nein, natürlich nicht. Wir sind jetzt in der Vorbereitung auf Erlangen und ich glaube, wir haben trotzdem noch genug zu tun und jeder hat ja auch immer so ein bisschen was, an dem er selbst arbeiten kann, von dem er langweilig wird einem, glaube ich, nie.
Ja, du weißt, wie ich meine. Letztes Spiel war am Sonntag, das nächste erst wieder am Samstag. Das ist ja diese Saison wirklich mal eine halbe Ewigkeit Pause, oder? Ja. Lassen euch Martin und Klaus in diesen Tagen dann eher regenerieren oder ist doch Vollgas Schuften angesagt?
Ja, jetzt in den Tagen haben wir jetzt eher ein bisschen mehr Regeneration gemacht, beziehungsweise in Tagregeneration, weil wir halt einfach so viele angeschlagene, verletzte Spieler haben, was einfach der vielen Belastung, der hohen Belastung zur Schulde kommt. Ja, und da kriegen wir dann eher mal einen Tag Regeneration. Wir machen aber auch aktive Regeneration. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann sagen, einen Tag daheim auf die Couch, sondern wir treffen uns dann auch zusammen und machen dann auch gemeinsam Regeneration. Mhm.
Ja, sagen wir mal diplomatisch, die letzten beiden Spiele liefen jetzt nicht so nach unserem Geschmack. Da schauen wir jetzt nochmal drauf zurück. Wie würdest du versuchen zu erklären, dass ihr gegen Berlin nach 40 Minuten komplett den Faden verliert und gegen Stuttgart sogar eigentlich gar nicht richtig in die Partie gefunden habt?
Ja, Berlin. Berlin haben wir eigentlich echt eine starke erste Halbzeit gespielt. Waren die ganze Zeit gut im Spiel dabei, doch dann irgendwann ist so ein bisschen der Faden abgerissen. Wir haben nicht mehr so richtig den Weg zum Tor gesucht, waren nicht mehr so abschlussstark, haben uns auch Fehler erlaubt, die uns sonst eigentlich nicht so passieren. Und ich glaube, das hat uns dann so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Und gegen Stuttgart, wie du schon sagst, wir haben erst gar nicht den roten Faden gefunden und haben dann somit irgendwie gar nicht richtig ins Spiel finden können. Auch viele Fehler, viele Fehlwürfe, viele Fehlpässe auch, die eigentlich so nicht passieren. Und das hat uns dann, glaube ich, über das ganze Spiel hinweg so ein bisschen den Sieg gekostet, beziehungsweise auch nur die Chance, nochmal an den Sieg ranzukommen.
Du hast in Stuttgart Feuertaufe gehabt, und zwar im Mittelblock. Erstmals wurdest du da in der Bundesliga von Beginn an eingesetzt. Wie war das für dich?
Ja, schon ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein, weil ich das ja nicht so gewohnt war. Aber ja, es hat mega Spaß gemacht, auch mal das Vertrauen im Innenblock zu bekommen, weil ich auch, um ehrlich zu sein, mich da ein bisschen wohler fühle als auf der Halbposition. Ja, aber ich glaube, dass es auch ein wichtiger Schritt ist für die Zukunft, wenn man mit mir auch als Inblockspieler rechnen bzw. planen kann. Mhm. Nicht, also sowohl als für die Mannschaft als auch für mich. Und deswegen war das, glaube ich, schon mal ein guter Schritt in die erste Richtung.
Ja, vielleicht kann man sich dann mal einen Wechsel einfach sparen. Ne? Also ich finde, dass wir, wir wechseln ja gefühlt pro Angriff 6 Leute. Ja, so viele sind es natürlich nicht. Durch die zwei Niederlagen zuletzt haben wir natürlich jetzt die Pole Position um Platz 3 wieder an Magdeburg abgegeben. Diese Platzierung ist aber schon noch eigentlich eine große Motivation für euch, oder?
Definitiv, das haben wir uns auch als großes Ziel gesetzt, dass wir auf jeden Fall versuchen werden, in der Liga noch den Platz 3 zu holen und definitiv auch den ERF Final Four da zu uns,
ja,
zu uns in, heimische zu holen.
Ich höre schon raus, wie sehr freust du dich auf die EHF Finals in der SAP Arena?
Mega, ich meine, es wäre natürlich echt nochmal ein Stück geiler mit Zuschauern, aber allein schon, dass wir jetzt in unserer heimischen Halle das austragen können, ist, glaube ich, schon mal ein Riesending. Und ich habe mega Bock. Wir freuen uns, glaube ich, alle richtig. Und da holen wir dann, glaube ich, nochmal alles raus.
Ich freue mich auch sehr drauf, muss ich sagen. Und ich bin auch optimistisch, weil das einfach nochmal eine andere Situation auch irgendwie ist. Und wenn ich mir hätte aussuchen können, wenn wir nicht 3 Spiele gegen Berlin gewinnen können, dann wäre genau das Letzte das gewesen, auf das ich hätte verzichten können. Also alles gut. War eine Generalprobe, jetzt wissen wir, wie wir was angehen müssen. An der Stelle, kleiner Werbeblock. Am Wochenende gab es ja die Fotos von Kohli im Sondertrikot für die ERF Finals. Ich bin ja völlig begeistert, also finde die wirklich schön. Da gibt es so den Schriftzug mit den Turnierfacts, ist eine Limited Edition Applikation und natürlich auch noch den Sonderflock. Da ist hinten in der Nummer auch nochmal so ERF Finals eingearbeitet. Ist tatsächlich sehr, sehr cool. Die Trikots gibt es jetzt im Löwenshop und wer noch bis einschließlich 15.05. bestellt, der bekommt dann den Flock sogar gratis. Ja, müssen die Fans bei dir eigentlich einen Aufschlag zahlen, weil du so viele Buchstaben im Nachnamen hast?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Wie gefällt dir denn dieses besondere Trikot?
Ja, mega. Ich meine, in unseren heimischen Farben, in Gelb-Blau natürlich, top.
Ja.
Sieht gut aus.
Auf jeden Fall. Und dann, ich mag ja so kleine Applikationen, wenn das jetzt nicht so bam, voll drauf ist. Ich stehe total drauf. Bin auch gespannt. Hoffentlich bringen sie uns Glück. Das wäre wichtiger. Zurück zum Sportlichen. Dass du deiner ersten, ich sag mal, richtigen Saison jetzt bei den Profis gleich so ein Final Four Turnier um den internationalen Titel mitspielen darfst, ist schon geil, oder?
Schon eine richtig coole Sache, ja.
Hast du schon mal in Mannheim in einem Hotel übernachtet?
Nein, bin ich noch nicht dazu gekommen.
Ja, ich habe tatsächlich schon mal in Mannheim in einem Hotel übernachtet, glaubt man auch nicht. Und zwar gar nicht so lange her, nämlich beim Spiel gegen Coburg habe ich mir tatsächlich mal in Mannheim ein Hotel genommen. Aber ansonsten wird das auch für mich was Neues, weil das macht man ja auch einfach normalerweise nicht.
Nee, die Anreise ist ja so kurz, also für die meisten zumindest,
ja,
dass sich das ja überhaupt gar nicht lohnen würde. Aber jetzt in den Zeiten muss man da ja leider irgendwie ein bisschen drauf zurückgreifen.
Ja, aufgrund des strengen Hygienekonzepts geht es nämlich dann ins Hotel, trotz Heimspiel nicht zu Hause schlafen zu können. Ist das so merkwürdig, dass sich das auch so ein bisschen auf die Vorbereitung auswirkt? Nee, oder? Hinterfragt ihr sowas? Nee. Oder ist das für euch was?
Ich denke jetzt nicht, dass da irgendwelche großartigen Rituale gebrochen werden oder so bezüglich Heimspielen. Also sollte eigentlich ganz normal ablaufen können.
Wer hat denn eigentlich die beklopptesten Rituale in der Mannschaft?
Boah, die beklopptesten Rituale.
Gibt es da einen, der irgendwie...
Also ich kenne nur eins, was mir eigentlich immer auffällt. Und zwar beim Warmlaufen merke ich immer nur, wie dann auf einmal der Andi Schmid ganz schnell nochmal in die Kabine huscht. Also ich weiß nicht so genau, was er dann nochmal macht. Aber zwischendrin ist auf jeden Fall mal kurz weg. Und es passiert auch vor jedem Spiel. Also würde ich schon, glaube ich, sagen, dass das auch ein Ritual ist. Aber ansonsten kann ich es dir eigentlich, um ehrlich zu sein, gar nicht so richtig sagen, weil jeder das ja so ein bisschen für sich macht. Ich denke, dass jeder so ein kleines Ritual haben wird, aber so die genauen kenne ich nicht. Das Einzige ist jetzt, wie gesagt, so, dass der Andy ab und zu mal abhaut.
Ja, den müssen wir eigentlich mal fragen, was der da macht. Ob der noch schnell telefonieren geht oder weiß ich auch nicht. Geiler wäre es natürlich mit Zuschauern, hast du gerade auch gesagt. An dieser Stelle nützt ja Klagen leider nichts. Wir wollen das Beste draus machen. Deswegen wollen wir euch Fans da draußen aber auch wieder näher ran ans Geschehene bringen. Unter anderem gibt es ja auch eine Löwengeister-Show. Ansonsten haben wir uns aber auch noch ein paar geplante Aktionen überlegt. Und ihr erfahrt im Laufe des Tages auf den Social-Media-Kanal und der Website der Löwen da alles Weitere. Wie schätzt du sportlich unsere Chancen ein?
Sehr, sehr gut. Wir haben Konkurrenten mit Berlin, den wir in der Liga jetzt schon geschlagen haben, einmal. Und ich glaube, auch wenn es weitergehen würde, dann, wovon wir natürlich alle ausgehen, mit Magdeburg oder auch dann Wiesla Plock, weiß man ja nie, aber mit Magdeburg hätten wir auch ebenfalls einen Konkurrenten, den wir schon geschlagen haben. Also ich sehe eigentlich echt nur gute Chancen für uns und es ist auf jeden Fall alles machbar, ist alles drin.
Bist du denn zufrieden mit der Auslosung oder hättest du lieber Plock gehabt, also lieber den, ich sage jetzt mal, den internationalen Vertreter? Das hat ja Benno Wiegert relativ deutlich gesagt, dass er sich darüber freut, dass man im Halbfinale den nicht-deutschen Vertreter hat.
Ich weiß nicht, also für mich persönlich hätte das jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, weil ich glaube, dass wir in jedem Spiel, egal gegen wen es geht, immer 100% geben. Und deswegen wäre mir das, ich sag jetzt mal, relativ egal gewesen. Es wäre natürlich cool gewesen, gegen so ein bisschen internationales Feeling wieder reinzubringen. Mhm. Aber hat jetzt keine große Rolle für mich gespielt.
Ja, diese alte EHF Cup, beziehungsweise die neue European League, die war ja immer schon in fester deutscher Hand. Wenn man da mal guckt, wer da die letzten 20 Jahre den Titel geholt hat, da gibt's nicht so viele internationale Teams, die das gewesen sind. Wenn wir aber jetzt mal etwas genauer auf dich blicken, dann kann man die European League ja durchaus als deinen Wettbewerb bezeichnen. Martin hat dir gerade in der Gruppenphase dir dort viel Einsatzzeit gegeben. Du hast dich auch mit starken Leistungen dafür bedankt. Bist du da zufrieden mit deiner bisherigen Saison?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, man kann es natürlich immer noch ein bisschen besser machen, aber es gibt ja auch das Sprichwort, schlimmer geht immer. Von dem her hätte ich auch gesagt, es hätte auch genauso gut noch schlechter sein können. Also ich bin vollkommen zufrieden. Ich bin auch auf jeden Fall dankbar für die Einsatzzeiten und dass ich da auch ein bisschen zeigen konnte, was ich drauf habe. Also ich hoffe natürlich, dass es dann nächstes Jahr ähnlich weitergeht. Ne?
Also nach dem Heimsieg gegen Trimo Trebinje hatte ich noch tagelang den Ohrwurm von deinem Torsong. 11 Buden. war das bislang dein bestes Spiel der Karriere?
Tatsächlich nicht. Ich hatte das ein oder andere Spiel in der dritten Liga, wo ich dann auch mal 14 geknipst habe. Also
ja, gut, aber das kann man ja jetzt nicht vergleichen, oder?
Eben, genau. Das ist nochmal ein bisschen was anderes.
Hast du dir deinen Torsong selber ausgesucht?
Nein, den habe ich sag jetzt mal, vorgeschrieben bekommen. Aber lässt sich bestimmt was machen für nächste Saison.
Ja, du kennst ja den Hallensprecher, oder?
Ja, ganz gut.
Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht. Es gab ja Zeiten, da konnten sich die Spieler ja wirklich alles aussuchen und wir haben das auch nicht hinterfragt. Und
okay.
Also, da waren auch geile dabei, muss man schon ehrlich sagen. Also, mein Lieblingstorsong, wenn ich da mal kurz diesen Schwenk mal kurz nehmen darf, mein Lieblingstorsong aller Zeiten, selbst ausgesucht, wird auf ewig Harald Reinkind bleiben. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, dass der hatte immer Oops, I Did It Again von Britney Spears, was ein mega Kracher war. Da haben wir uns alle echt drüber totgelacht. Aber wir hatten halt dann leider auch Spieler, die, ich glaube, der Schlimmste war damals Steppi Sigurmansson. Der hatte sich das war so eine isländische Hardrock-Band. Kein Mensch kannte die. Der Song war völlig daneben. Auch Kim Ekdol Durier, der immer unbedingt die Originalversion von Suavemente hören wollte. Also man muss da schon ein bisschen gucken, dass das natürlich auch Sinn ergibt. Aber weil du ja jetzt zu Gast im Podcast bist, wir suchen uns da mal zusammen was raus, okay? Hast du denn da einen konkreten Wunsch?
Nee, noch nicht. Also es gab schon den einen oder anderen Gag, den wir uns ausgedacht haben, aber so einen konkreten Wunsch.
Ja, deswegen, weil ihr euch immer irgendwelche Gags ausdenkt, nehmen wir nicht mehr eure Torsongs. Nein, Spaß. Nein, oftmals kommen ja Spieler und sagen, wir haben voll die geile Idee und dann ist die natürlich auch super und dann nehmen wir die natürlich auch. Aber ich sag ja, wir hatten halt leider so ein paar Ausreißer. Wenn wir bei unseren Torsongs sind, der von Andy ist ja auch selbst ausgesucht, den finde ich ja auch sehr geil, den mit diesen Baywatch-Song. Das hat dann auch Wiedererkennungswert. Aber wir machen da mal was aus. Vielleicht läuft der am Samstag dann schon.
Wer weiß. Gespannt.
Wir schauen später natürlich noch auf ein paar sportliche Höhepunkte aus deiner bisherigen Karriere. Das war es auch soweit zur aktuellen sportlichen Lage. Jetzt kommen wir zur besten, schönsten, lustigsten, attraktivsten Kategorie aller Zeiten.
Löwen fragen Löwen.
Ja, du kennst das Spiel sicher. Ich werde an dieser Stelle vom Fragensteller zum Fragenübermittler mal gucken, was wir so bekommen haben. Erste Frage von jemandem, bei dem sich auch beim Vornamen viele Gerüchte ranken, wir uns da auch irgendwann aber mal entschieden haben, nämlich David Späth.
Hi Philipp, Hier ist David. Meine Frage an dich wäre, wie du deine eigenen fußballerischen Qualitäten einschätzt. Und ich wollte dich ganz persönlich fragen, wie es sich eigentlich anfühlt, jedes Mal gegen mich im 7-Meter-Werfen zu verlieren. Ob du langsam schon keine Lust mehr hast oder ob du trainierst, besser zu werden. Wäre schön, wenn ich dann eine Rückmeldung bekommen würde. Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
Fußball bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das Thema haben wir seltenst im Podcast.
Ja, so um auf das Thema Fußball einzugehen. Also ich kann ganz klar von mir aus sagen, ich bin eine Niete im Fußball.
Das ist ja mal was ganz Neues, dass mal jemand ehrlich mit sich ins Gericht geht.
Also ich versuche es immer so ein bisschen zu vertuschen, aber es geht mittlerweile nicht mehr. Also schon ziemlich eindeutig geworden, dass ich da nicht der beste Kicker bin hier. Ja, muss man auch irgendwann mal ehrlich zu sich selbst sein. Ich habe es lange versucht zu vertuschen, aber es geht nicht mehr. Und um auf die Frage mit dem 7-Meter-Werfen zurückzukommen, ich kann dir, David, gerne nach dem Training zeigen, wie es so ist, mal richtig im 7-Meter-Werfen zu verlieren, weil ich bin der Meinung, dass ich eigentlich die Großzahl der Duelle gewonnen habe.
Was ist das für ein System? Einfach, also eher ein Punkt, wenn er hält, oder? Also jetzt ist,
ja, das Letzte, was wir jetzt gemacht haben, war zum Beispiel einfach Best of Five. Oder beziehungsweise bis fünf, wer fünfmal gewonnen hat, wir machen es dann tatsächlich auch so, dass er fünf Würfe hat und ich fünf Würfe. Also dass nicht nur ich vom 7-Meter-Strich dann werfe, sondern dass er dann auch mal werfen darf und ich mich dann quasi ins Tor stelle. Auch wenn es eigentlich ein bisschen unfair ist, weil der wirft dann nämlich immer drauf wie ein Bekloppter und ich habe natürlich im Tor überhaupt gar keine Chance, weil ich die Bewegung überhaupt nicht drin habe. Aber ja, wir machen uns da immer so einen kleinen Wettkampf draus.
Lustig, finde ich gut. Wir haben noch eine Frage. Das ist tatsächlich auch neu. Die Frage von der Person haben wir noch nicht drin gehabt. Okay. Tatsächlich, es ist ein absolutes Novum. Waltraud hat eine Frage gestellt. So.
Hallo Philipp, kannst du mittlerweile Backfisch ohne Remoulade essen und Räucherlachs ohne Sahne mehr Rettich? Geht das jetzt?
Also wir müssen dazu sagen, Waltraud ist die gute Seele des Löweninternats.
Er hat mir das ein oder andere Mal so ein bisschen die Diskussion, weil es dann keine Remoulade oder dann halt zu dem Lachs kein Meerrettich gab im Internat. Und dann kam ein, zwei Mal die Diskussion auf, dass es doch nicht ohne zu essen wäre. Ja.
Aber da bin ich aber voll bei dir. Wer isst denn sowas trocken?
Ja, geht nicht.
Also das heißt, kriegst du mittlerweile aber trotzdem hin?
Ja, also mittlerweile geht's, wenn es denn sein muss. Aber ja, doch, es ist in Ordnung.
Yannick Auhansu fragt, daran anschließend, was ist denn dein Lieblingsessen?
Also ich hätte jetzt ganz spontan jetzt mal die vegetarische Lasagne von meiner Mama gesagt. Mm. Bin ich riesen Fan von. Die kocht die nämlich mega gut und ja. Definitiv die. Mhm.
Alex, daran merkt man, dass sich die Leute die Themen aus dem Podcast tatsächlich merken. Musstest du auch schon bereits eine Siebträgermaschine kaufen?
Eine was?
Musstest du auch bereits eine Siebträgermaschine kaufen?
Sorry, jetzt bin ich vollkommen überfragt.
Weißt du nicht, was mit einer Siebträgermaschine, also dann wirst du auch noch keine gekauft haben. Okay, ich frag mal anders. Hat dir Olli Rogisch was Großes, Glänzendes, Silbernes für über 2000 Euro angedreht?
Nein, noch nicht.
Okay, das ist eine Art Kaffeemaschine.
Ah, okay.
Also nee, es ist nicht eine Art, es ist eine Art von einer Kaffeemaschine. Also es ist quasi halt ja, die Champions League der Kaffeemaschinen, sage ich mal.
Also quasi die bei ihm im Büro
steht. Ja, sag ja, dieser heilige Gral, der da rumsteht. wenn man den verkauft, kann man sich auch ein kleines Auto für kaufen.
Also mir wurde bis jetzt noch keiner angedreht.
Okay, also vorsichtig sein, ne? Der sucht immer neue Kunden. ja, der Name MTTFRSR, woher nimmst du das Vertrauen, auch nach 3 Fehlwürfen noch voll reinzugehen und nicht aufzugeben?
Ich glaube, der Trainer entscheidet so ein bisschen drüber, ab wann es schlecht wird oder ab wann es halt nicht mehr geht. Und so lange sollte man einfach weiter versuchen. Also so mache ich es zumindest.
Aber ich habe das Gefühl, das vermittelt er dir auch, ne? Also ich sehe das ja von oben auch immer ganz gut. Wenn es dann mal nicht so läuft, du mal zwei, drei Dinger verbimst hast, dann merke ich ja an der Art von Martin Schwalb, wie er mit dir spricht, dass er dir sagt, hau auf, mach weiter.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Also er gibt mir auch volles Vertrauen. Er steckt mich auch in die Rolle rein zu sagen, du darfst dir gerne die Würfe nehmen. Du darfst dir auch gerne die Aktion nehmen. Und ich meine, allein das gibt mir schon mega viel Selbstvertrauen. Aber dann halt wie gesagt, einfach weitermachen und sobald es schlecht wird, wirst du ausgewechselt. Also sobald es nicht mehr effektiv ist, entscheidet sich der Trainer dann meist dazu, dich auszuwechseln. Und bis dahin kannst du, glaube ich, erstmal ein bisschen Freilauf haben.
Ja. Laurin fragt, bist du auch an der Konsole aktiv?
Ja. Mal mehr, mal weniger. Ich spiele ganz gern mit meinen Freunden Mario Kart auf der Wii U. Wir spielen aber auch also alles Mögliche, was an die PlayStation geht, von Shootern bis zu ab und zu mal FIFA. Also ich bin da ganz flexibel.
Dann Alex Reimann, links außen von Lemgo und U-Nationalmannschaftskollege von dir, fragt, welches war deine peinlichste Nationalmannschaftsstory und deutet aber auch gleich an, dass es was mit dem letzten Turnier in Portugal zu tun haben könnte.
Die peinlichste Nationalmannschaft, also man muss dazu sagen, an dem Abend ist ziemlich viel passiert. Also von dem her schwer zu sagen. Ja, wir haben uns so den ein oder anderen Spaß da erlaubt. Also ich glaube, ich will da jetzt gar nicht so genau ins Detail gehen.
Also ich kann dir sagen, es kommt noch ein bisschen was nach. Also offensichtlich, ist das dein Zimmerkollege?
Nee, nicht Zimmerkollege, aber wir haben uns immer ganz gut verstanden, wenn wir zusammen auf Lehrgängen oder auf Turnieren irgendwie unterwegs waren.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also das heißt, was war denn jetzt deine peinlichste Nationalmannschaftsstory?
Also was mal ganz witzig war, boah, also die peinlichste Nationalmannschaftsstory. Ich weiß wirklich gerade nicht genau, auf welche er hinaus möchte, weil mir ist, wie gesagt, ich bin echt so ein kleiner Tollpatsch und mir passiert immer mal wieder viel Kleinkram, so von dem her, mir wird auch immer oft mal was vorgehalten, von dem her weiß ich jetzt echt gar nicht, was genau er da meint, weil
okay, was, mir passiert er echt noch, ist ja nicht schlimm, er hat ja noch eine Frage gestellt. Deine erste Reaktion, als wir bei der WM in Mazedonien auf den Balkon geschaut haben?
Die Jungs, jetzt holen sie mich aber raus.
Vielleicht müssen wir Alex Reimann mal in unseren Podcast einladen.
Als Fragesteller. Keine Ausblick? Nee, ich weiß es nicht, was da jetzt so besonders dran sein soll.
Habt ihr da irgendwas drauf gefunden oder sowas?
Eigentlich nicht. Okay. Also wir hatten ja immer unsere Wäsche drüber gegangen. Kann sein, dass da was weggeflogen ist oder so. Aber so genau weiß ich jetzt nicht.
Okay, dann machen wir das Kapitel zu. Viele Grüße nach Lemgo zu Alex Reimann. Keine Antworten auf seine Fragen. Schade. Schade. Wir kommen jetzt zur letzten und auch persönlichsten und meistens auch längsten Kategorie.
Löwen hautnah.
Wir wollen uns deine bisherige Karriere mal genauer anschauen. Du bist am 2. Mai 2001 in Hanau geboren. Ja, 10 Tage danach kann man ruhig nochmal alles Gute nachträglich sagen, finde ich.
Danke.
Und hast dort auch bei den Minis mit dem Handballspielen angefangen. Hat dich dein großer Bruder mitgenommen?
Genau, ja.
Ja, Yannick ist 3 Jahre älter als du. Auch ein ganz vernünftiger Handballer geworden. Wann musste er aber erkennen, dass der kleine Bruder besser ist?
Es hat relativ, okay, naja, was heißt relativ früh? Also ich glaube dann, als ich in meinem ersten B-Jugendjahr war und dann aber schon bei der A-Jugend, in der A-Jugend-Bundesliga ausgeholfen habe und wir dann quasi zusammen auf dem Spielfeld standen, obwohl dann der Altersunterschied da war, da hat er dann, glaube ich, schon gemerkt, dass es in die Richtung gehen wird. Aber spätestens mit dem Schritt, dass ich nach Kronau gewechselt bin dann.
Wo spielt dein Bruder?
Der spielt jetzt bei Offenbach-Bürgel. Die sind eigentlich, wenn jetzt natürlich kein Corona wäre, wären die ambitionierter Aufstieger gewesen in die 3. Liga. Mhm. Aber jetzt zur Zeit, dadurch spielen sie halt noch in der 4. Liga und haben dementsprechend keinen Betrieb.
Okay. Wann hast du denn für dich gemerkt, dass das mit dem Handball was Ernsteres werden könnte?
Ich glaube, so in dem Alter, wo es anfing mit Hessen-Auswahl und ja, wo es einfach ein bisschen leistungsorientierter wurde, wo man gemerkt hat, okay, wenn du jetzt ein bisschen mehr Zeit rein investierst, dann kriegst du auch mehr zurück, dann wirst du, ich sag jetzt mal, gesehen und kriegst die Aufmerksamkeit, die du teilweise auch dafür haben möchtest. Und ja, wie gesagt, ich glaube so ab dem Alter C-Jugend hat es eigentlich angefangen zu wissen, okay, es könnte was Cooles, was Großes werden. Es macht mir Spaß und ja, genau.
Du hast ja auch noch andere Sportarten ausprobiert. Schwimmen, Judo oder Turnen. Das waren aber nie ernsthafte Alternativen?
Nee, also Schwimmen war so ein bisschen beim DLRG, Judo und Turnen, das war alles in der Grundschule, also da war dann, glaube ich, so ein bisschen die Beweglichkeit, das, was mich noch eingeschränkt hat.
Aber Judo, deine Judo-Erfahrung kannst du doch im Mittelblock auch gut einsetzen, oder nicht?
Ich weiß nicht, ob das so gut bei den Schiedsrichtern ankommt, wenn ich dann eine Judo-Rolle mache.
Kannst du doch an Kohli mal ausprobieren im Training. Da kann man ja das Gewicht dann auch zu seinem Nachteil nutzen. Man muss den Fans dann immer erklären, wir sehen uns. Und wir können uns dann immer anlachen, ohne was dazu zu sagen. Ich stelle mir gerade vor, allerdings, wie du mit deinen 2,3 Meter zwischen den ganzen Turnflöhen stehst.
Ja, dadurch, dass ich auch schon immer so groß, also natürlich nicht so groß, aber schon immer sehr groß bin und sehr früh aufgefallen bin, war das echt immer ziemlich witzig, wenn ich dann da irgendwie Rad wende und was weiß ich nicht alles machen musste und das natürlich auch überhaupt nicht konnte damals. Aber ich wollte es halt unbedingt mal versuchen.
Aber Standardfrage bei deiner Körpergröße, das Basketball war nie im Topf?
Also jetzt interessiere ich mich mehr für Basketball als damals, aber ich habe es mal ausversucht über eine Schul-AG. Aber Handball hat mich irgendwie mehr gecatcht, mehr gereizt.
Ja, ich finde Basketball auch irgendwie, weiß ich nicht. Es ist nicht so... Ja,
es ist schon interessant anzuschauen, ja. Aber selber spielen macht mir auch mega Bock mit Freunden, aber professionell könnte ich mir das dann doch, also oder auch im Team könnte ich mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen.
Also als Zuschauer ist es mir nicht hart genug, bin ich ehrlich. Finde ich, ja. find ich irgendwie ein bisschen weicheierig. Aber gut, anderes Thema. Dein Heimatclub, der TV Kesselstadt, der fusionierte dann irgendwann zur HSG Hanau. Du hast dann da alle Jugendmannschaften bis hinauf zur B-Jugend durchlaufen. Und dann, hast du gerade ja auch kurz angesprochen, warst du in der Hessen-Auswahl. Und dann haben sich immer mehr interessantere, größere Clubs für dich interessiert. Wann kamen dann die ersten Angebote zu wechseln und wann haben sich dann die Löwen gemeldet?
Die ersten Angebote kamen so ungefähr erstes Jahr B-Jugend beziehungsweise zweites Jahr C-Jugend. Da kamen dann die ersten Angebote von etwas größeren Clubs, wurde man auch zu Probetagen eingeladen. Aber dann relativ nah dem ersten Jahr B-Jugend haben sich dann auch die Rhein-Neckar-Löwen bei mir gemeldet.
Mhm. Wie lief das damals ab? Daniel Hase war ja noch nicht da. Wer von den jungen Löwen hat dich dann kontaktiert damals?
Damals war es noch Daniel Meyer, der damalige Jugendkoordinator, der jetzt in Großwaldstadt so ein bisschen aktiv ist. Und der hat mich quasi angeschrieben, hat nach den Kontaktdaten von meiner Mama gefragt, hat diese dann quasi auch kontaktiert und hat ihr gesagt, dass sie großes Interesse an mir hätten. Und weil ich halt damals auch noch minderjährig war. Und dass sie halt großes Interesse an mir hätten und ob ich denn nicht mal auf 2 Tage Probe vorbeikommen möchte, mir das anschauen möchte mit der Schule, wie das abläuft, so ein ganz normaler Internatstag. Und da sind wir dann auch relativ schnell zueinander gefunden, weil ich mir hat es einfach mega Spaß gemacht, hier direkt vom Internat rüber in die Halle laufen zu können mit den Jungs, so eine große Familie zu haben, keine großen Wege, alles sehr professionell. Und ja, es hat mich direkt gereizt und dann habe ich mich auch relativ schnell für den Schritt entschieden.
Mhm. Würdest du sagen, dass wir bei den Rhein-Neckar-Löwen für Jugendspieler gute Möglichkeiten haben?
Wenn nicht sogar die besten in ganz Deutschland und wenn nicht sogar die besten irgendwie weltweit, weil die Rhein-Neckar-Löwen haben hier mit dem Internat, was direkt vorm Trainingszentrum ist, echt mit die besten Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann im Handball.
In so jungen Jahren von zu Hause weg ist aber sicherlich trotzdem nicht einfach, oder?
Ja, es war schon schwer, sich dann von Freunden und Familie so ein bisschen verabschieden zu müssen. Natürlich, wenn es nicht für immer ist, aber der Schritt war schon hart. Aber du hast dich hier direkt einfinden können in eine neue Familie, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass du jeden Tag mit 10 bis 12 Jungs irgendwie unterwegs warst, ist dir nie so richtig aufgefallen, dass du eigentlich von zu Hause weg bist, weil du, wie gesagt, echt ein neues Zuhause bekommen hast. Mhm. Und ja, natürlich war es schwer, aber das hat es echt leichter gemacht.
Aber Internatsleben ist ja schon immer eigentlich ganz witzig, oder? Stelle ich mir zumindest so vor.
Ja, das ist mega lustig.
Wenn es nicht gerade halt den Lachs ohne Sahne im Meerrettich gibt.
Ja, nee, es ist auf jeden Fall mega lustig. Nur du merkst halt auch irgendwann, dass du so einen leichten Knacks davon trägst, wenn du jeden Tag halt auch mit 10 pubertierenden Jungs aufeinander hockst. Also es merkst du schon, dass da irgendwann so ein kleiner Knacks von wegträgst.
Okay. Wie schwer war es für dich, ja, den Schritt aus Hanau zu den Löwen zu gehen? Also sportlich vor allen Dingen auch?
Sportlich war es für mich die kleinste Frage, weil ich echt dann auch irgendwann begriffen habe, okay, das kann was Großes werden. Ich muss den Schritt gehen. Auf ewig kann ich hier nicht leben bleiben. Mhm. Ich muss irgendwann den Schritt gehen. Und wenn ich es jetzt mache, dann habe ich noch ein paar geile Jugendjahre. Und kann dann irgendwie leichter vielleicht den Schritt von zu Hause wegwagen. Und es hat einfach gepasst.
Hat es dich manchmal auch überrascht ein bisschen, wie gut das funktioniert hat?
Ja, auch. Also muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe manchmal lag ich im Bett und dachte so, boah, wow, dass ich es jetzt schon geschafft habe, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt schon hier bin, ist echt mega, wie reibungslos es eigentlich alles geklappt hat.
Naja gut, Hanau ist ja auch nicht so weit weg, ne? Also es ist ja nicht so, als wärst du komplett aus der Welt irgendwie.
Eben, und das macht es auch echt einiges, ich sag jetzt mal, entspannter, dass ich auch einfach mal nach dem Training mittags mal heimfahren kann, auch wenn es eine Stunde 15 Weg ist, aber das ist ja nichts, wenn du vergleichst, dass andere Leute in meinem Alter teilweise dann schon das Land verlassen oder irgendwie in ein anderes Land gehen, habe ich echt noch großen Luxus damit, dass ich nur eine Stunde mit dem Auto fahre.
Mhm. Sowohl mit der B- als auch mit der A-Jugend der Löwen bist du jeweils deutscher Vizemeister geworden. Genauso bist du mit der deutschen U19-Nationalmannschaft bei der WM in Nordmazedonien Zweiter geworden. Hat das lange an dir genagt oder kannst du diese Silberplätze relativ schnell auch als große Erfolge einordnen?
Ich glaube, es nagt immer noch so ein bisschen an mir. Also ja, es lastet wie so ein kleiner Fluch auf einem. Also ich hoffe jetzt mal, dass mit dem dritten Mal dann alle guten Dinge sind drei, dass es dann mit dem dritten Mal auch aufgehört hat jetzt. Ja, für mich belastet es schon ab und zu mal noch. Man denkt ja schon oft drüber nach, ja, was wäre wenn und hier und da. Aber letzten Endes sind es doch trotzdem noch gute Auszeichnungen, die man da bekommen hat.
So eine Weltmeisterschaft zu spielen, dann auch noch so erfolgreich, ist aber ein geiles Gefühl, oder?
Ein mega geiles Gefühl, weil man auch dazu sagen muss, dass wir so eine coole Truppe hatten da. Wir sind echt zusammengewachsen zu einem Team in den 2,5 Wochen, die wir da miteinander verbracht haben. Also es war schon eine richtig, richtig geile Erfahrung.
Der mit Abstand größte Schritt ist aber dann der zu den Profis gewesen.
Auf jeden Fall, ja.
Wie war dein erstes Training mit der ersten Mannschaft? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, kann ich mich. Natürlich erstmal ein bisschen die Hosen voll gehabt, sich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Also echt mega zurückhaltend gewesen, obwohl ich eigentlich so gar nicht der Typ bin. Ich bin eigentlich ein mega offener Typ. Aber da hat man dann einfach den Respekt vor den Spielern, die man dann echt eigentlich nur aus dem Fernsehen kannte oder mal flüchtig über den Weg gelaufen ist jetzt hier in der Halle. Und dann da mitzutrainieren war schon eine mega Sache unter Nico damals noch. Aber ich glaube, ich habe es von vornherein echt ganz gut gemacht. Und ja, coole Erfahrung gewesen.
Konnte man als junger Spieler viel verkehrt machen im Training von Nikola Jakobsen? Weil wir kennen ihn ja als ruhigen, ausgeglichenen Typen, der nie schreit.
Eigentlich nicht, nein. Also natürlich, wenn du jetzt nicht aufgepasst hast und dann einen Spielzug verpennt, da ist es, glaube ich, egal, ob du bei Nico Jakobsen oder bei Klaus Gärtner, Martin Schweib oder sonst wem im Training bist, da kriegst du von jedem Anschiss. Also du musst halt einfach konzentriert sein und so viel kann man da dann nicht falsch machen. Es wird dir auch weniger übel genommen, als man denkt. Im Gegenteil, sie kommen dann eigentlich eher alle sehr sympathisch und offen zu einem und versuchen dir dann zu erklären, wenn du was falsch machst oder reden allgemein sehr viel mit dir, wie es auch bei mir jetzt im Fall war.
Mhm. Nikola Jakobsen hat dich ja mal einst als eines der größten Talente bezeichnet, das er je bei den Löwen gesehen hat. Hört man das ganz gerne oder denkt man sich auch so ein bisschen, ja, noch mehr Druck, auf geht's?
Nee, ich muss sagen, ich höre das schon ganz gerne, um ehrlich zu sein, einfach. Also für mich natürlich ist es ein gewisser Druck, aber ich zerbreche mir darüber jetzt nicht den Kopf. Ich bin mir auch irgendwo ein bisschen meiner Rolle bewusst, sage ich mal. Von dem her würde ich sagen, dass das eigentlich keinen großen Druck auf mich ausübt.
Zu deinem 18. Geburtstag gab es dann quasi ein 5-Jahres-Vertragsgeschenk. Auch diese lange Laufzeit ist ja ein Zeichen von Wertschätzung, von Vertrauen, aber halt auch von Erwartungshaltung, die in dich gesteckt wird. Bevor du den Vertrag unterschrieben hast, hast du jemals ein bisschen Zweifel gehabt, ob das der richtige Weg sein könnte?
Zweifel würde ich es nicht nennen. Ich habe mir einfach viele Gedanken gemacht, weil ich hatte schon immer mega gutes Gefühl hier in der Region. Ich hatte schon immer mega gutes Gefühl hier mit dem Verein. Also es hat echt eigentlich schon immer alles für mich sehr gut gepasst. Ich war echt sehr früh schon sehr zufrieden mit in der Rolle, in der ich gesteckt habe. Natürlich ist immer noch so ein bisschen Luft nach oben, aber also so richtige Zweifel hatte ich eigentlich nie daran, die Chance hier mir so entgehen zu lassen, sag ich jetzt mal.
Strahlen die Rhein-Neckar-Löwen auch bis nach Hanau, was so Fans und so angeht?
Auf jeden Fall, ja. Also ich kann nur, also ich bin ein riesengroßen Fan von den Löwen. Das war der alte Mannschaftsbetreuer von uns und der schreibt mir heute noch und der ist mega Fan. Also es schlägt schon Wellen.
Ich hatte diesen Eindruck nämlich auch tatsächlich, speziell nachdem wir ja den Tag des Handballs damals in Frankfurt, wir haben den ja mehr oder weniger erfunden, also die Rhein-Neckar-Löwen haben den ja erfunden. Ja. Heute wird es vom DHB immer gerne noch weitergetragen, aber der erste Tag des Handballs ist eine Rhein-Neckar-Löwen-Veranstaltung, deswegen tragen wir ja diesen Rekord auch noch. In der Frankfurter Commerzbank Arena hieß sie damals noch, heute heißt sie glaube ich anders. Ich glaube, dass da ein bisschen was passiert ist. Also wir hatten dann ja auch unsere Champions-League-Spiele nochmal in Frankfurt und ich glaube, dass sich da im Hessischen da einiges getan hat. Aber das natürlich haben wir auch ein bisschen davon, ich sage jetzt mal, profitiert, in Anführungsstrichen, will man ja nicht profitieren von sowas, von der Schwächephase von Großwaldstadt. Wir sind ja eigentlich der einzige große, erfolgreiche Bundesligist, ja komplett im Südwesten, der um Titel mitspielt.
Ja. Ja, ich glaube schon, dass das dann nochmal einen Boom ausgelöst hat durch den Tag des Handballs. Das haben ja auch viele mitbekommen damals. Ja. War ja ein Riesen-Event.
Ja, und dann haben wir danach ja auch dann auch die 2 Jahre gehabt, wo wir dann Deutscher Meister geworden sind. Also war eine geile Zeit. Wir befinden uns jetzt aber in der Schlussphase deines zweiten Vertragsjahres. Wie würdest du denn selbst deine eigene Entwicklung beschreiben?
Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall spielerisch ein bisschen mich weiterentwickelt habe. Einfach durch die Erfahrung, die man im Training sammelt, durch den Ballfluss, der einfach auch anders ist bei den Profis als zum Beispiel jetzt in der dritten Liga. Der Ball läuft viel schneller, du musst viel sicherer spielen, du darfst dir keine kleinen Fehler mehr erlauben. Und ich glaube, dass ich da auf jeden Fall schon mal in der Hinsicht besser geworden bin und auch was ein bisschen das Entscheidungsverhalten und Präzision angeht, denke ich, dass man so hier sehr viel an kleinen Sachen arbeiten kann, die einfach vorausgesetzt sind, um halt das Niveau halten zu können.
Wenn du jetzt mal zurückblickst, erstes Training mit den Profis, das erste Mal auf dem Spielberichtsbogen 2019 in Gummersbach, das erste Bundesliga-Tor 2020 gegen Balingen und jetzt heute die erste Podcast-Aufzeichnung. Denkst du über solche Premieren eigentlich noch groß nach?
Ich denke gerne zurück. Also ich erinnere mich gerne an solche Events, sage ich jetzt mal, aber drüber nachdenken nicht, nein. Also ich sehe das gerne, erinnere mich gerne dran, aber ja, genau.
Okay, außerhalb des Handballfelds kommt ja auch einiges auf dich zu. Hast du jetzt schon Gefallen an PR- und Marketingterminen gefunden und von all dem, was da sonst noch so dranhängt am Leben eines Profisportlers?
Ja, also ich glaube, dass es eigentlich echt Spaß machen kann, auch mit den Fans dann in Kontakt zu treten, mit Sponsoren. Ich glaube, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und es liegt mir eigentlich ganz gut, dann auch mich mit Menschen zu unterhalten oder mit Menschen solche Sachen abzuhalten. Also von dem her, top.
Was hat dir besser gefallen bis jetzt? Fotoshooting im edlen Weihnachtszwirn bei Engelhorn oder die virtuelle Kids-PK mit Connys Rudel?
Ich fand das Fotoshooting schon sehr geil. Also es hat schon mega Bock gemacht, da so ein professionelles Fotoshooting auch mal in Streetwear-Klamotten quasi. Mhm. Also jetzt mal abgesehen vom Löwendress, der natürlich auch mega ist. Aber das war schon einfach cool, da mal so eine neue Erfahrung zu sammeln.
Junge, Junge, das sah schon krass aus. Also ist das noch auf der Homepage? Ich guck mal gerade. Also für alle ja, Fans.
Weiß, vielleicht habe ich ja auch noch so eine kleine Model-Karriere vor mir.
Also als ich das erste Mal gesehen habe, ich hatte auch mal bei Engelhorn, wir haben ja zu Weihnachten Engelhorn-Gutscheine bekommen gehabt und dann habe ich da auch mal geguckt und habe ich gedacht so, hä? Das ist doch der Philipp. Aber ich glaube, also muss ich schon sagen, das sah schon mega professionell aus. Also muss ich dir mal ein Kompliment machen. Also, ich sehe sie jetzt gerade leider nicht mehr auf der Page, aber das sah schon ziemlich geil. Das waren, glaube ich, Winterklamotten, ne? War das nicht so schön im Rollkragenpulli und so?
Ja, genau, ja. Also wir hatten eins mit Mütze und Schal und dann auch ein bisschen schickeres Weihnachtsessen zum Beispiel. Dafür war auch ein Outfit angelehnt.
Ja, bei ProSieben soll es ja jetzt angeblich Germany's Next Topmodel für Männer geben. Nicht, dass du auf doofe Gedanken kommst.
Ich glaube, da habe ich ein paar Kilo zu viel auf dem Rippen. Die müssen auch immer so abgemagert sein.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich glaube, von dem Maßstab her wäre ich schon adipös und du übergewichtig. der Titel jüngster Podcast-Gast aller Zeiten, den kann ich dir leider nicht geben. Der ist schon weg. Den hat David Späth dir weggeschnappt. Er war ja neulich mit unserem Nachwuchskoordinator Daniel Hase zu Gast. Pass auf, wir können einen Deal machen. Du bist der jüngste Podcast-Gast aller Zeiten, der nicht mit dem Erziehungsberechtigten hier war. Das können wir so stehen lassen, oder?
Auf jeden Fall, den Titel nehme ich gerne mit.
Also wer noch mal reinhören möchte, David Späth und Daniel Hase, es war mega lustig. Folge 34, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da war das Wechselspiel schon auch ganz witzig. In so einem Handballteam ist es aber oft gar nicht so schlecht, wenn man nicht der Jüngste ist, oder? Was sind so deine Aufgaben? Was nimmt dir David oder einer der anderen Youngster ab, weil er noch jünger ist?
Also zurzeit leider noch gar nichts. Das Problem ist natürlich, also was heißt das Problem? Damit muss ich natürlich leben, aber dass ich am Anfang der Saison der Jüngste war und da wurden die Ämter und Aufgaben quasi festgelegt und da hat der David noch nicht so die große Rolle gespielt und war dann quasi leider noch nicht so viel dabei und dementsprechend muss ich jetzt die Wasserkisten schleppen und eigentlich so auch ziemlich alles machen, was noch übrig bleibt. Natürlich schnappe ich mir den David dann ganz gerne mal und hole ihn zur Hilfe, aber so die große Drecksarbeit muss eigentlich schon immer ich machen.
Also ich, weißt du, für wen mich das ein bisschen freut, dass du das jetzt alles machst? Für Jerry Tolbring. Ich glaube, der arme Kerl hat jahrelang als Jüngster Wasser geschleppt, Bälle geschleppt,
Ja, der musste auch immer viel ackern, stimmt.
Aber aufgrund der aktuellen verletzten Situation sind in dieser Saison ja unfassbar viele Junglöwen mit dabei. Du trainierst jetzt schon 2 Jahre mit den Profis. Fühlst du dich jetzt mal unabhängig von den Aufgaben, die du noch hast, da schon auch als alter Hase?
Als alter Hase will ich mich jetzt nicht beschreiben. Ich meine, ich habe natürlich schon die ein oder andere Erfahrung jetzt gesammelt und weiß ein bisschen, wie es abläuft und kann dann schon immer einen ganz guten Ratschlag an die Jungs noch rausgeben, wenn Fragen da sind. Und ich sage auch immer, dass sie mich gerne was fragen können, wenn sie was nicht wissen. Ich meine, ich habe genauso die Fragen gestellt, damals zum Beispiel an, ich sage jetzt mal, Max Kessler oder jemanden, der halt schon öfter mittrainiert hatte. Und deswegen stehe ich da immer ganz gern für Fragen zur Verfügung.
Aber kann es sein, dass die alle kein Fußball spielen können?
Also wir sind wirklich mit Jungen eine Katastrophe. Da kommt auch nicht gerade Unterstützung von unten, sondern dann fast noch im Gegenteil.
Also man hat mir gesagt, mein Kronauer Vögelchen hat mir gezwitschert. Neulich soll das schlechteste Team Jung aller Zeiten in Kronau aufgelaufen sein. Was sagst du zu diesen Vorwürfen?
Dem muss ich mich echt leider anschließen. Also wir waren wirklich so schlecht, es hat schon wehgetan, mitspielen zu müssen. Also wirklich, da ging nicht viel.
Weil jetzt, weißt du, du bist ja bist du regelmäßiger Hörer unseres Podcasts?
Ja.
Dann weißt du, was auf dich zukommt jetzt. Du hast jetzt die große Bürde, die Top 3 der besten Löwenfußballer aufzustellen. Sind das dann alles Oldies?
Ja, leider schon. Also auf eins würde ich definitiv Johnny setzen, also Patrick Krötzky. Der überzeugt nämlich immer mit seinen spielerischen Qualitäten, als auch seinen Torwartqualitäten. Der ist nämlich auch sehr gut im Tor.
Ah.
Und kommt dann mal von hinten raus. Dann auf die zwei würde ich Jerry Teubring setzen, der eine sehr gute Ballkontrolle hat. Und auf die drei Jesper Nielsen, weil er einfach so abschlussstark ist und er, glaube ich, noch nicht ganz so oft genannt wurde. Und ich glaube, dass er das einfach auch mal hier verdient hat, auch mal erwähnt zu werden.
Also ich gucke hier gerade mal in die Gesichter meines 10-Mann starken Podcast-Teams. Nein, den hat noch keiner auf dem Zettel gehabt.
Ja, man muss auch dazu sagen, er ist echt einfach nur abschlussstark. Also er weiß, wo das Tor steht.
Ja, der ist ja auch so groß. Der hat ja Überblick, der kann ja weit gucken, wo das Tor steht. Echt? Ist das so der Goalgetter praktisch?
Ja, der knipst schon relativ oft, wenn er mitkickt.
Wie hieß denn nochmal dieser 2 Meter große... Ach, Jan Koller. Damals bei Borussia Dortmund, aber ich glaube, da warst du noch...
Ja.
Du kennst du gar nicht?
Das ist nicht meine Generation und ich muss auch dazu sagen...
Wann hat der denn gespielt?
Gerade der größte Fußballfan.
Du bist nicht der größte Fußballfan?
Nee, ich bin Sympathisant, aber... Ich glaube, das kommt noch in einer anderen Kategorie gleich.
Warte mal, Jan Koller hat, wann hat denn der hauptsächlich in Deutschland gespielt? Was bist du für ein Jahrgang? 2000?
2001.
Ja, tatsächlich 2001, da warst du noch nicht geboren, da war der in Deutschland. Okay, ich nehme alles zurück. Der war auf jeden Fall, der sah immer sehr, sehr lustig aus, weil der war 2,02 Meter. Wie groß bist du? 2,03 Meter, ne?
Ja, genau.
Der war 2,02 Meter und das ist für einen Fußballer halt. Also der sah, also so stelle ich mir vor, tatsächlich vor, wenn Jesper Nielsen Fußball spielt. Aber der ist noch ein bisschen größer als du, oder? Jesper Nielsen?
Nee, ich glaube, wir sind so ziemlich auf Augenhöhe. Wenn nicht, ist er, glaube ich, fast sogar noch ein bisschen kleiner. Ich glaube, ich bin eigentlich, müsste ich der Größte sein.
In der Mannschaft?
Ja, es handelt sich echt nur so um 1-2 Zentimeter.
Ja, ich weiß, der Größte vor dir war, glaube ich, immer Chede.
Ja, das kann gut sein.
Der war, glaube ich, aber es war schon auch immer knapp. Wir haben halt keinen Finn Lemke, der unter das Hallendach stößt, wenn er von der Bank aufsteht. Weil Finn Lemke ist doch sogar über 2,10, oder nicht?
Wie groß ich meine, der hätte 2,11 sogar.
Wer ist denn der Größte? Ist er Finn Lemke der größte Spieler der Handball-Bundesliga?
Ja. Hätte ich jetzt schon gesagt.
Ja, hier steht... Geil.
Mir fällt jetzt kein größerer ein.
Bei Wikipedia steht tatsächlich 2,1 Meter. Also 2,10 Meter. Ja, das gucken wir doch mal schnell nach. Größter Spieler der HBL. Aber muss er ja eigentlich. Also,
ja, ich denke,
wobei, wer noch größer ist, ist, glaube ich, Christopanz. Aber der hat ja nur letzte Saison noch für Berlin kurz gespielt.
Für Berlin gespielt,
ja. Christopanz ist nochmal krasser. Da fällt mir mal dieses geile Foto vom Champions. 2,14 Meter ist deines Christopanz. Nochmal 4 Zentimeter größer. Und dann kommt schon Yogi Bitter auch. Nach Finn Lemke kommt Yogi Bitter mit 2,05 Meter. Als Torhüter auch relativ krass, ne? Ja. Mhm. Das ist schon nicht so schlecht. Da fällt mir immer dieses geile Bild ein. Deinis Christopanz im Interview mit Annette Sattler. Das war ein Größenunterschied von mehr als 1 Meter. Definitiv. Brutal, ne? Ja, das war echt brutal. Ja, ich habe übrigens, mein Kronauer Vögelchen ist ja mittlerweile schon sehr, sehr bekannt, weil es zwitschert mir ja immer so Dinge. Es hat jemand über dich gesagt, dass du der einzige Spieler der Bundesliga bist, der präziser werfen als passen kann. wer könnte das denn gesagt haben?
Also meine Passqualitäten sind irgendwie, ich weiß nicht, also ich will jetzt keine Ausreden suchen. Es klingt natürlich auch alles immer ein bisschen blöd, aber wir haben relativ spät erst mit Harz angefangen zu spielen, dadurch, dass in Hessen Harzverbot ist.
Ah.
Und da habe ich das dann irgendwie nie so richtig die Technik rausgehabt. Gesundheit, auch wenn man es
Ich habe es extra so gemacht, dass man es nicht hört. Und du machst mir alles kaputt.
Ja, wir haben relativ spät erst mit Harz angefangen zu spielen und da habe ich dann nie so richtig die Technik rausgehabt und da fällt es mir tatsächlich bis heute noch manchmal schwer, die Pässe genau an den Mann zu bringen, aber werfen ist irgendwie nie ein Thema gewesen.
Ja, weißt du, wer es gesagt hat?
Ich hätte jetzt fast Kohli gesagt.
Nee, Michel Abt.
Michel Abt, okay. Der hat auch keine guten Erfahrungen damit gemacht.
Dem gratulieren wir an dieser Stelle auch gerne mal eben zum Jahrgangsbesten beim Trainerlehrgang. Ja, vielleicht ist er am Wochenende oder beim Final Four ja auch mal wieder in der Geistershow. Würde ich mich auch freuen.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Michel.
Also, der ist schon noch ein Streber manchmal, ne?
Ja.
Wir sind, du hast ja gerade noch gesagt, du hast da andere Interessen. Was ist denn, wenn du im Fußball nicht so unterwegs bist, was sind so deine anderen Interessen?
Ja, also ich bin viel mit Freunden unterwegs. Ich habe auch viele Freunde jetzt hier kennengelernt, muss ich sagen. Also durchs Internat einfach, auch Leute, die noch in der Region leben. Ich treffe mich sehr gerne mit denen, auch wenn es jetzt zurzeit nicht immer so ganz möglich ist. Aber ich treffe mich echt sehr, sehr gerne mit Freunden. Ich bin gerne an der frischen Luft. Und natürlich, wie gesagt, ich bin auch echt gern mal vor der Konsole.
Okay. Aber andere Sportarten verfolgst du? NFL, NBA?
Verfolgen dieses Jahr jetzt echt relativ wenig. Also ich habe immer die NBA verfolgt. Ich verfolge NFL jetzt nicht so. Also ich gucke sonntags mal rein, ja. Okay. Aber ich bin da jetzt nicht aktiv. Und ansonsten ja NBA, Fußball, Bundesliga natürlich so ein bisschen immer. Aber ich bin echt kein Fußballfan. Ich kann 90 Minuten und dann geht's 0-0 aus. Das ist irgendwie nichts für mich.
Ja, da hat sich ja meine Einstellung auch gewandelt. Also ich habe früher jetzt für mich nix, aber auch überhaupt gar nichts über Fußball gegeben. Aber diese Heulerei geht mir auf den Sack. Also wenn ich jetzt so ein Fußballspiel gucke, teilweise von meinen eigenen Mannschaften oder von meiner eigenen Mannschaft, wo ich da die Daumen drücke, denke ich mir dann auch, Junge, bleib doch stehen einfach. Warum lässt
du... Ja, nee, das ist auch nichts für mich.
Also die fallen für jeden Scheiß um. Also Fußball ist so ein Weicheisport geworden. Es ist unfassbar. Vor allem, wenn man halt dann parallel im Handball arbeitet. Also ich sag dir eins, kein Fußballprofi würde 5 Minuten Handball überleben. Ist einfach so.
Also vielleicht noch irgendein Innenverteidiger, der da die Leute umkräht, der wird wahrscheinlich von der Härte her noch irgendwie mithalten können, aber also was da offensiv rumläuft, das
Katastrophe, ist oder?
Mich persönlich zu weich.
Alter, kannst du dir nicht mehr angucken. Und jetzt, seitdem es Videoreferee gibt, wird es ja noch schlimmer. Weil jetzt fallen die ja im Strafraum um, weil sie immer hoffen, ja, irgendeiner wird das schon gesehen haben. Das ist eine Katastrophe, ey. Aber bin ich mal gespannt. Glaubst du, Videoreferee oder Videobeweis wird es beim Handball auch in näherer Zukunft geben? Bei den WM-Turnieren gibt es das ja schon.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also da wird es ja jetzt schon ein bisschen angewandt. Muss aber sagen, so gut war die Umsetzung dann doch nicht, finde ich. Also es hat alles immer ein bisschen lang gedauert, um dann im Endeffekt eine Entscheidung rauszukramen, die wahrscheinlich gar nicht spielentscheidend ist. Oder die nicht mal so viel zum Spielgeschehen beiträgt. Also von dem her, ich weiß nicht, ob das jetzt so das Beste sein wird.
Naja, Handball ist nach wie vor die eine... Oh, Gesundheit. Handball ist nach wie vor die eine Sportart, bei der ein Schiedsrichter die immer noch den größten Einfluss hat. Das darf man nicht vergessen. Ne? Egal ob beim Thema Zeitspiel oder bei anderen Bewertungen, so ein Schiedsrichter hat im Handball, ohne jetzt natürlich, also ich finde, wir haben gute Schiedsrichter in der Handball-Bundesliga, in Deutschland vor allen Dingen, aber Handball ist halt immer noch so eine Sportart, in der der Ermessensspielraum eines Schiedsrichters schon sehr groß ist.
Ja, es kommt natürlich dadurch auch zustande, dass man halt ich sag jetzt mal, keine richtige feste Regelung dafür hat, zum Beispiel im Zeitspiel. Da kannst du ja echt noch viel Zeit teilweise von der Uhr runterholen. Und der Schiedsrichter hat schon sehr viel Macht im Handball, stimmt.
Wir waren ein bisschen abgekommen. Und zwar Thema deine 3 Lieblingsclubs, sportartübergreifend.
Also zumal bin ich definitiv Fan der HSG Hanau. Ja. Weil ich einfach in dem Club groß geworden bin, da sehr viel Zeit in der Halle verbracht habe. Dann bin ich Eintracht-Sympathisant, auch einfach der Umgebung geschuldet. weil ich viele Freunde habe, die da aktive Fans sind und die mich immer so ein bisschen mitgerissen haben. Und zu guter Letzt würde ich noch nennen die Lakers, weil ich LeBron-Fan bin.
Ah, okay. Neben deinem Fachabi 2019 liegt ja aktuell dein voller Fokus auf dem Handball, aber was könntest du dir denn sonst ansonsten so beruflich vorstellen, nach oder neben der Karriere vielleicht auch?
Ja, also ich habe relativ viele Möglichkeiten, würde ich sagen. Ich bin echt breit gefächert. Also ich habe mir durchaus schon Sachen angeguckt. Ich habe ein Praktikum gemacht über die Schule und da war ich in der Behindertenschule, genau gegenüber vom Internat. Da habe ich dann ein Jahr absolviert und bin dann quasi dort zur Schule gegangen mit den Kindern und habe mir das mal angeguckt, wie das so ist. Es hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Aber was mich natürlich auch brennend interessiert, ist Sport. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit in dem Bereich tätig und deswegen könnte ich es mir wahrscheinlich auch noch echt besser vorstellen, nach meiner aktiven Karriere dann irgendwie was in die Richtung Sport zu machen. Also sprich auch jetzt was in Richtung Sport zu studieren.
Du hast ja zum Glück sehr wahrscheinlich noch viel Zeit, dir das zu überlegen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber sowas, also so richtig parallel wie Yannick Kohlbacher, der ja gerade quasi parallel noch Landwirt ist, das aber könntest du dir auch vorstellen, so eine Art Nebenjob zu haben? Ist bei ihm natürlich familiär bedingt.
Ja, wenn es bei mir familiär bedingt wäre, dann auch. Aber ansonsten, um ehrlich zu sein, eher weniger. Zeitlich geschuldet einfach. Weil es echt, ich glaube, der kann das auch gar nicht so oft machen. Also er fährt schon oft heim, wie er erzählt. Aber allzu oft wird es dann auch nicht gehen mit Auswärtsspielen, Training und Vorbereitung.
Okay. Wie ist das bei dir so, wenn du im Bus sitzt? Netflix, Olé? Oder was haust du dir dann rein? Auf weiten Auswärtsfahrten.
Ich bin auch immer so in Phasen unterwegs. Also mal schaue ich dann eine Serie komplett durch auf Busfahrten, aber mal habe ich auch überhaupt keine Kopfhörer drin und unterhalte mich die ganze Zeit. Also wenn jetzt mein guter, geschätzter Kollege Kaspar Feili mitfährt, dann schauen wir, dass wir ab und an mal die Nintendo Switch mitnehmen, um dann auch ein paar Runden Mario Kart spielen zu können. Aber meistens bin ich dann irgendwie am Labern oder irgendwie am Handy auf Instagram und scroll dann durch. Also so eine Beschäftigung findet sich eigentlich immer.
Okay, was guckst du gerade so bei Netflix? Ich bin ja immer auf Tipps gespannt.
Schnelles Geld ist gut.
Habe ich auf der Liste schon tatsächlich. Kann man sich angucken?
Kann man sich auf jeden Fall. Also ja, es ist so ein bisschen mit Gangs und sage ich jetzt mal ein bisschen mehr Action. Aber es ist eine schwedische Serie, empfohlen bekommen von meinen Kollegen auch hier, von meinen schwedischen Kollegen. Mhm. Ich finde sie mega gut. Ich bin jetzt bei der letzten Folge fast durch. Also kann man sich auf jeden Fall geben.
Stark, dann nehme ich mal als nächstes. Ich gucke nämlich gerade The Americans. Das ist so eine Family irgendwie. So ein bisschen wie Mr. und Mrs. Smith hieß das damals, ne? Mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Also ist halt so ein Ehepaar, das irgendwie KGB-Spione sind und in Amerika lebt. Ganz, ganz witzig eigentlich. Aber gefühlt habe ich Netflix schon leer gesaugt, seitdem Corona da ist. Also
ja, geht mir genauso.
Ja, es ist eine Katastrophe.
Ziemlich viele Filme und Serien, alles irgendwie schon durchgeguckt.
Ja, was will man denn auch sonst machen, ne? Wenn wir mal kurz ehrlich sind.
Geht nicht viel. Also kannst noch viel, also was ich echt versuche, ist oft in die Natur zu gehen.
Ja. Ja, ich habe gerade den Hund ins Büro gelassen, weil der vor der Tür stand und Theater gemacht hat. Mit Lotte bin ich natürlich auch super viel unterwegs, weil das auch einfach gerade, ist ja mit das Einzige, was man machen kann. Und Bewegung, das tut einem natürlich auch echt gut. So, die Zeit geht schnell rum. Das war's schon heute mit uns beiden.
Oh. Okay. Schneller als gedacht irgendwie.
Ja, oder habe ich eine Frage vergessen? Gibt es eine Frage, die du gerne mal gestellt haben möchtest?
Wann kommen unsere Physios in den Podcast? Also ich will jetzt natürlich auch keinen Druck auf dich ausüben, Kevin.
Du, ich kann da ja gar nichts machen. Das ist ja das Problem. Ich kann da ja gar nichts machen. Ich habe mal einmal mit Sascha gesprochen und habe gesagt, so du, wie sieht's denn aus? Und dann hieß es nur so, ja, nee, das kannst du auf jeden Fall voll knicken. Ich habe ja sogar schon zu Jenny gesagt, so Jenny, wir müssen denen jetzt Druck machen. Auch arbeitsrechtlich.
Aber, also es wird Zeit. Ja. Wir haben bestimmt auch echt viele lustige Stories zu erzählen. Ja, ja, die kriegen ja alles immer hautnah mit.
Ja, aber ich befürchte, dass sie das eben nicht dürfen. Das ist ja das Problem, ne? Die haben dann, wenn die dann danach kein Vertrauen mehr haben in der Mannschaft, das ist ja dann auch nicht das Richtige. Also das stelle ich mir dann auch eher schwierig vor. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja noch drauf, dass das nochmal irgendwann möglich sein wird. Aber weißt du, wen ich auch unbedingt mal dabei haben will?
Wen?
Rainer Bauer.
Oh ja. Rainer Bauer ist auch ein guter Gast.
Unser Busfahrer und Busfahrer der Nationalmannschaft, der Deutschen. Also kann mit Sicherheit auch einiges erzählen. Also mit dem habe er sogar ich schon lustige Sachen erlebt.
Mit dem habe ich auch schon auf der Rückfahrt von Kiel war es, habe ich mich bestimmt 2 oder 3 Stunden am Stück mit dem unterhalten, weil der kann ja auch echt Geschichten erzählen.
Was? Habt ihr nicht so einen Aufkleber, während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer sprechen?
Ja, es war notgedrungen, also ich saß vorne, weil irgendwie hinten kein Platz mehr frei war, also wirklich ganz vorne und ich mich nicht neben den David quetschen wollte, weil wir beide da mit unseren langen Beinen, ist irgendwie nicht so cool.
Ganz ehrlich, ich glaube ja, dieser Aufkleber, also wenn du dich mit dem Busfahrer unterhältst, das ist ja wie, als wenn wir beide im Auto sitzen würden, ich würde fahren und du würdest dich mit mir unterhalten. Ich glaube, dieser Aufkleber ist nur dafür da, dass die Busfahrer sich gegen Leute wehren, auf die sie keinen Bock haben. Hey, kannst du nicht lesen? Hier ist ein Zettel. Nicht mit dem Busfahrer reden.
Kein Bock mit dir zu reden.
Ich sag dir, Handballprofi und so wie das bei dir gelaufen ist, das wäre mein Traum. Weil, also grundsätzlich diese Lebensweise, weil ich war als Kind oder als Jugendlicher auf allen möglichen Jugendfreizeiten. Und ich hätte es immer geil gefunden, in so einem Internat zu leben oder so, also halt eigentlich mit seinen eigenen Freunden oder mit Leuten, die man dann, mit denen man sich gut versteht, einfach jeden Tag irgendwie so ein eigenes Leben so zu haben. Busfahrten, gut, mir wird immer schlecht auf Busfahrten, das ist natürlich vielleicht ein Problem.
Das war nicht so cool.
Aber im Großen und Ganzen ist das doch voll das geile Leben, oder? Du hast immer irgendwie deine Kameraden um dich rum.
Mega, also ich bin auch echt richtig dankbar drum, weil du kannst jeden Tag, hast du was Lustiges zu erzählen, du hast jeden Tag jemanden, der dir was Lustiges erzählt. Also es herrscht eigentlich echt 24/7 gute Laune. Natürlich, wenn man mal ein Spiel verliert, ist was anderes, aber es herrscht echt immer gute Laune. Du bist immer mit coolen Typen unterwegs, die meistens auch irgendwie in deinem Alter sind, die das Ähnliche wie du machen. Also du hast echt immer viel zu erzählen und coole Zeit eigentlich.
Also ich beneide euch da sehr. Muss ich schon ehrlich sagen. Hätte ich gerne mal gemacht. Wir durften früher, als ich noch für meinen Heimatverein gearbeitet habe, für den ASV Hamm, durften wir früher als Fans im Mannschaftsbus mitfahren. Das war mal mega cool. Da sind wir dann immer tatsächlich hinten drin gesessen. Die Mannschaft saß dann vorne und wir saßen dann hinten. Aber das war noch Regionalliga. Da waren jetzt nicht so viele. Zweite Liga auch noch ein bisschen. Aber da war es nicht so weit weg zu fahren irgendwie. Also das fand ich schon immer relativ cool, ehrlicherweise. Aber da wurde dann auch so viel Bier getrunken auf dem Rückweg. Also mit Profisport hatte das tatsächlich nicht mehr allzu viel zu tun. Vielleicht noch kurz ein letztes Fazit von dir. Ein Ausblick von dir. Was denkst du, auf welchem Tabellenplatz realistisch stehen die Rhein-Neckar-Löwen am Ende dieser Saison?
Auf Tabellenplatz 3?
Ja, weil dafür müssen wir ja schon noch, wir müssten Magdeburg schlagen, Melsungen und auch einen von beiden, denke ich, Flensburg oder Kiel.
Also meiner Meinung nach ist alles möglich. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt einmal ein bisschen wieder in den Rausch spielen, auch mit dem Final Four dann, ist definitiv alles drin. Ich glaube, wir haben alle Chancen der Welt, um noch auf dem 3. Platz zu enden.
Okay, und du hattest ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Was wird der neue Torsong von Philipp Awansu?
So spontan geht es nicht. Also ich habe mir jetzt während des Podcasts, um ehrlich zu sein, keine Gedanken drüber gemacht.
Ich schreibe dir gleich eine WhatsApp und dann regeln wir das. Dann können die Fans sich ja überraschen lassen, was du am Samstag gegen Erlangen für einen Torsong hast. Ja?
Genau.
Alles klar, Philipp. Vielen, vielen Dank dir, dass du bei uns mit dabei gewesen bist. Für euch da draußen natürlich nochmal der Hinweis, abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge. Im Übrigen ist auch Corona, so ein Corona-Ding so ein bisschen. Ich habe ganz, ganz viele Leute, die mir gerade schreiben, dass sie sich uralt Folgen von Ein Team, Ein Podcast anhören. Klar, viele Leute fahren viel im Auto dann manchmal und Co. Ich kann euch eigentlich jede Folge empfehlen. Hört einfach mal rein. Da war sehr viel spaßiges ist dabei. Und wenn ihr euch fragt, wo finde ich die denn alle? Ich glaube, auf rhein-neckar-löwen.de und natürlich auch bei Spotify und Co. gibt es ja diese Diskografie praktisch. Und da könnt ihr euch jede Folge mal einmal durchseppen. Welche war deine Lieblingsfolge bis jetzt?
Oh, also ich fand die mit Andi ganz witzig, einer der ersten, wo es dann aufgelöst wurde, quasi mit Lorenzo und dem Sauna war. Die hat mir ganz gut gefallen.
Da haben wir uns halt auch noch gesehen, ne? Das ist halt immer noch ein Riesenunterschied. Ne? Man merkt, glaube ich, bei welchen Podcasts, also für die Leute draußen, die wissen das ja nicht. Ich sitze in meinem Büro, du sitzt im Internat.
Nee, wir sind im Videoraum.
Ach, im Videoraum, genau, bei Kronau. Und wir sind über so ein... Wir sind über so ein Podcast-Programm verbunden und haben uns parallel mit FaceTime angerufen und sehen uns deshalb. Aber es ist nicht dasselbe. Und diese ersten Podcasts mit Andi und Co., wo wir uns gegenüber saßen, in diesem Billardraum da bei euch im Internat, das ist was anderes. Was war noch? Was war der zweite?
Und der mit David hat mir auch gut gefallen.
Ja, der war tatsächlich auch relativ witzig. Also, wenn ich dir kurz sage, meine Lieblingsfolge, wo ich jedem sagen würde, solltet ihr euch nochmal anhören, meine Lieblingsfolge ist einerseits die erste mit Martin Schwalb. Die war brutal witzig. Da sind wir auch, glaube ich, schon bei unserem nächsten Gast. Ich glaube, Martin Schwalb ist unser nächster Gast. Goggi.
Ja, die war lang, gell?
Die Folge, die war richtig lang. Die war, glaube ich, Rekord. Aber Gudjun Vallo Sigurdsson zum Reden zu bewegen, ist tatsächlich auch was, da war ich auch ganz froh drum am Ende. Auch der Zeitpunkt war gut, ne? Das war kurz nachdem er bekannt gegeben hat, er wird jetzt Trainer in Gummersbach. Wir hatten ihn da in Island erreicht. Und Goggi hat also so einen geilen Humor und ist einfach so einen trockenen Humor. Also
Er hat auch viel zu erzählen, ne?
Ja, der Mann hat bis über 40 Handball gespielt und ist tatsächlich über all die Jahre einer der besten Spieler der Welt gewesen auf seiner Position. Also das ist schon ziemlich krass. Also hört da gerne nochmal wieder rein. Und ansonsten nochmal, schaut nochmal gerne das neue Trikot an für die EHF-Finals. Das ist sehr, sehr schön geworden. Das könnt ihr euch jetzt gerade kaufen im Fanshop. Es gibt nur eine limitierte Anzahl. Und hast du gleich Training, oder?
Ja, wir haben jetzt gleich erstmal Test und dann Training. Genau.
Dann wünsche ich dir frohes Schaffen. Ich lege mich wieder hin. Vielen Dank, Philipp Auerzo.
Vielen Dank, dass ihr dann hier sein durfte.
Ja, gerne. Einmal pro Jahr bist du jetzt dabei, oder nicht?
Ja, gerne.
Ja, und das mit deinem Torsong klären wir. Jetzt sagen wir aber tschüss. Wir sehen uns bei der Geistershow am Samstag gegen Erlangen und drücken dann natürlich die Daumen. Und dann gibt es auch schon den neuen Torsong von Philipp Auerzo. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.